Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt ein renommierter Architekt. Er ist Namensgeber für ein etabliertes Architekturbüro, das in den vergangenen Jahren Hamburg, ja, ich würde sagen, mitgeprägt hat. Zum Beispiel mit The Fontenay, mit dem Holzhochhaus Roots, was jetzt gerade fertig wird, oder mit dem Zeisehof in Ottensen. Sie werden wissen, wer bei mir ist. Bei mir ist Martin Murphy von Stürmer Murphy & Partners. Da muss man immer aufpassen, dass man Stürmer nicht auch Englisch ausspricht. Ja, Herr Murphy, jetzt habe ich es schon verraten, Sie kommen nicht aus Hamburg gebürtig.
Ja, das würde man ziemlich schnell von meinem Akzent auch erkennen. Ich komme ursprünglich aus Irland. Groß geworden bin ich in die 60er, 70er in der Ecke Liverpool, auch in Hafenstadt.
Das waren die roughen Zeiten da, oder?
Es war die roughen Zeiten, aber das war die Zeiten von fantastischer Fußball, das unser lieber Klopp hat wieder zum Leben gebracht. Also schade, dass er weg ist, aber ein bisschen von der Vergangenheit.
Ja, aber insofern haben Sie ja einen sehr internationalen Zugang, wenn ich hier mal mit meinen 5 Fragen beginnen darf. Ihre Lieblingsstadt ist?
Also schwierig. Ich kann das leider Gottes, wie viele meiner Vorgänger auf euer toller Podcast gesagt haben, nicht auf 1 reduzieren. Also fangen wir mit der Erfahrung meistens so von Studien. Also London und Madrid kommen ganz weit vorn. Natürlich andere Städte.
Da haben Sie studiert, glaube ich, ne?
Ich habe in Madrid auch studiert, meine Masters in Madrid. Alberto Campabaesa war mein Prof und da habe ich bei ihm auch danach irgendwie gearbeitet und das war wunderschöne Erfahrung. Sprachen sind so die Zugang zu Kulturen und ich muss sagen, auch wenn ich die deutsche Sprache leider nie richtig gelernt habe.
Für Podcast reicht.
Bloß nicht schreiben lassen, ne? Ist es so, dass ich in die spanische Kultur verliebt immer noch bin. Also ja, vibrant cities. Also im Endeffekt würde ich schon sagen, auf meine Reisen habe ich da Shanghai auch erleben dürfen. Auch Delhi, Neu-Delhi, Alt-Delhi. Also da sind so die Hustle and Bustle, so die Energie von einer Stadt bedeutet mir sehr viel. Natürlich hier nah dran zu Hause. Weil Hamburg ist meine Hause. Ne? Berlin macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir haben viel auch da zu tun, nicht nur in Hamburg. Und Hamburg ist letztendlich mein Wahlheimat. Also ich bin sehr, sehr glücklich durch sehr viele Schicksale letztendlich. Und ich finde, da kann man im Leben die Schicksaltour leicht offen lassen und sehen immer, was passiert. Aber ich bin hier gelandet und hier bleibe ich.
Sehr schön. Gibt es einen Lieblingsstadtteil, wo Sie sich besonders wohlfühlen?
Ja, haben Sie gerade genannt, Zeisehof. Dieses Projekt hat mir wirklich mehr in Kontakt mit Ottensen gebracht. Ich habe da nie gelebt, aber ich habe schon intensiv gut über 3 Jahre mit das Projekt auch beschäftigt, mit meinem Team und auch mit unserem Bauherr zu der Zeit, Quantum. Und das war schon ein hochpolitisches Projekt, aber der Standort Ottensen für mich ist eine wunderschöne Mischung von unterschiedlicher Generation, unterschiedlicher Kultur, ein wunderschöner Altbaubestand mit Neubauten. Historisch ist es Arbeiterviertel für die Hafengebiet, früh 19. Jahrhundert, und hat schon sehr viele Epochen auch erlebt. Dazu hat es einen wunderschönen Baumbestand und alle die sind Elementen, das macht wirklich ein toller Stadt aus. Und diese Ecke ist mir wirklich ein Herzen gewachsen. Und also das ist nie wirklich so Backstein oder Zement, das ein Ort ausmacht. Es sind die Menschen. Und das kann man auch über Hamburg auch sagen.
Der Zeisehof war ja nicht unumstritten.
Nein, das war eine politische heiße Kartoffel sozusagen. Und da erinnere ich mich schon an ein oder die andere interessanter Abend in einem Altona im Rathaus. Ich wusste nicht, was sie da so sagen soll, dass das Projekt irgendwie weiterkommt, aber das war schon problematisch. Das hat schon eine geschickte Zusicht, das wird hier so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber im Endeffekt, wir haben geplant auf eine gültige B-Plan. Da war lange nicht gebaut auf dem Parkplatz neben der Kino und am Ende kam doch eine Nutzer, der VPP, also eine große Media-Gruppe aus London, im Prinzip Mutterkonzern, Scholz & Friends sind, glaube ich, auch da großzügig dabei in das Gebäude. Also im Endeffekt, wir sind stolz auf das Gebäude. Wir haben versucht, ein ja bisschen doch ein Satz über die Architektur, ein kontextuelle Architektur, das auch schwierig ist, wenn man nicht in diese historisierende Abteilung so rutscht und trotzdem moderne Architektur mit den Ansprüchen von einer flexiblen, modernes Bürowelt.
Und es fügt sich ja am Ende, muss man sagen, gut ein. Es ist ja nicht, wie einige befürchtet haben, ein Fremdkörper geworden, sondern man fährt da inzwischen vorbei und denkt sich, war schon immer so.
Ich finde, das ist eine die wichtige Qualitäten, die wir als Architekten beherrschen sollen. Also die Standort zu verstehen, jeder Standort schickt uns letztendlich als Zuschauer Signale. Und wir müssen letztendlich auf Sendung sein. Wir müssen verstehen, wie viel Lautstärke von Architektur darf ein Ort eigentlich tragen, bekommen. Und das ganz Gegenbeispiel haben Sie am Anfang in dem Intro Fontenay erwähnt. Ein ganz anderer Ort, ein ganz andere Parklandschaft, wo man wirklich solitärhaft was wagen kann, auch wenn das weiß ist wie alle Gebäude darunter, aber eine ganz andere mutige Sprache. Seiserhof ist schon eine, respektiert die Geschichte und respektiert auch der Materialität. Und im Endeffekt, das müssen wir erkennen. Also wir sind keine Signature-Büro, wo alle die gleichen Materialitäten für jeden Projekt wird benutzt. Wir versuchen, je Projekt, je Bauherr, jeder Standort in eine starke Analyse am Anfang mit dem Bauherr zu entwickeln und sagen, okay, was ist die richtige Antwort hier?
Wir müssen noch durch die 5 Fragen durch, weil sonst ist gleich schon die Zeit weg. Vielleicht eine kurze Antwort, überhaupt kein Problem. Wir binden alles zusammen. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt?
Ja, das ist auch interessant, weil ich wir sind Beobachter. Also Architekten beobachten wir sehr viel, wir schauen in sehr viele Sachen. Und als Nummer 1 eigentlich ist dieser Platz, gibt es nicht mehr. Das ist interessant.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir haben so eine gespaltene Verhältnis zum öffentlichen Platz in Hamburg. Also der Domplatz hat sich da schon wahnsinnig so entwickelt. Wenn der Versuch von der Bibliothek, dieser Wettbewerb, dass er da so für gut 14 Jahre so stattgefunden hat, das ist geplatzt. Das wird schon sehr, sehr gern angenommen. Planten und Blumen ist eine Ecke, was meiner Meinung nach ist nicht oft genug benutzt. Das ist ein wunderschöner Areal.
Absolut.
Vergesse mal historischer Hintergrund, aber
viele
trotzdem.
Viele erzählen das ja deshalb nicht, damit es weiterhin so wenig genutzt, fast untergenutzt bleibt, ja, wenn man so eine Ruhe hat.
Also ich gehe schon hin und wieder da. Es gibt andere so Nischen, zum Beispiel bei uns um die Ecke. Es gibt diese Kornträgerstraße, da ist es so eine Taschenpark. Das ist ein Spielplatz, leider nicht gepflegt. Aber da geht er so hin, das ist ein Genossenschaftshäuser von die 30er. Mhm. Da geht er hin, einfach ein bisschen Ruhe, Mitte in die Stadt. Und da gibt es wenige Plätze. Aber Ihre Frage zu beantworten, es ist eigentlich die Binnenalster. Da war so die U4-Tunnel, also dieser Schacht gebaut, ich glaube, das war so 2017, 2016. Mhm. Und dieser Tunnel war gebaut, wo die ganze Jungfernstieg war blockiert. Und dann, da hat man diese Pontonlandschaft auf die Alster gestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern kann. Das war so angenommen. Und da war ich fast jeden Mittag im Sommer da. Da war Leben in der Stadt, aufs Wasser. Und das, finde ich, ist eine verlorene Chance, was wir eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden haben.
Das ist interessant, weil ich kürzlich mit dem Oberbaudirektor genau über den Ballindamm gelaufen bin und gesagt habe, warum ist das so ein totes Postkartenmotiv, während in Marseille ungefähr vergleichbare Lage, auch mitten in der Stadt, das Wasser, da natürlich als Hafenbecken, von Leben pulsiert.
Genau. Also es gibt andere Orte, so wie Amsterdam oder Kopenhagen, die haben schon deren Ressourcen verstanden. Und ich glaube, also wir auch mit dem Hafen City, so ist es nicht, aber das für mich ist ein schlafendes Potenzial. Und wir hatten das einmal, also vorgeführt, das war schon eine Sommer lang so diese Pontonlandschaft. Das war eigentlich Schiffbauelementen, ganz banal in diese Fläche so gestellt. Und da war Hunderte Leute auf diese ziemlich unangenehme Stahlflächen gesessen. Ich finde, da ist ein Hinweis, wo wir noch ein bisschen überlegen müssen, was machen wir in Zukunft mit dieser Fläche.
Die Frage nach dem Lieblingsgebäude ist
ja
einfacher.
Das hätte ich Ihnen schon für 30 Jahre sagen können. Meine ersten paar Wochen in Hamburg habe ich ein Konzert besucht in der Staatsoper. Da sind natürlich viele Gebäude, wo ich da wirklich sehr viel Respekt davor haben und lieben von der Proportion und der Nutzung. Aber erst recht die Nutzung, aber zweitens die Geschichte zu diesen Gebäuden. Da war schon seit 17. Jahrhundert immer ein Theater und ein Musiktheater. Kabarett war das dann auch, weil es dann irgendwann wenige Besucher da bekommen hat. Und dann in dem Nachkriegszeit durch leider Gottes ein schwer Bombing ist es da zu einem komplett Umbau in der vorneren Bereich. Und da war, glaube ich, Werner Karlmorgen hatte da schon ein paar Entwürfe vorgeschlagen. Aber Hebebrand, der Baudirektor zu der Zeit, wollte einen Wettbewerb. Keine unbekannte Situation für unsere Architekten heutzutage.
Kommt vor, ja.
Kommt vor. Und da hatte Gerhard Weber hatte der, glaube ich, um 55 diese neue Fassade da gebaut und das ganze neue vordere Teil der Staatsoper. Was ich wahnsinnig spannend finde um das Gebäude ist, wie offen das Gebäude sich nach außen zeigt. Das ist wunderschön, dass man von der Straßenseite eine enorme Energie hinter der Fassade so sieht. Das hat man weniger in Chance in andere Gebäudetypologien. Mhm. Aber hier ist es so, dass man sieht, für was das benutzt ist. Und das hat eine sehr reiche Geschichte. Das ist halt eine mit wenig Lautstärke ein wunderschön proportioniertes Gebäude.
Das war jetzt keine Bewerbungsaussage für den Operwettbewerb, den Klaus-Michael Kühne ja, ist auch kein Wettbewerb, aber er trifft sich ja, hört man mit Architekten, für seinen Neubau.
Ich sag gar nichts. Nächste Frage?
Nächste Frage ist die, ich bin ja nett. Wir kommen aus von der Nähe.
Alles klar.
Nächste Frage ist die nach dem Gebäude, das Sie abreißen dürfen.
Ja. Eine sehr spannende Frage, wie immer. Und klar, die Antwort zuerst ist zu sagen, wir dürfen gar nichts abreißen. Das ist das Neue seit gut 10, 15 Jahren. Nicht nur sind wir ganz oben in die Bundesliga von Städte, das was abreißt, aber ich glaube, wir haben das großgeschriebene Thema Nachhaltigkeit, wo wir, finde ich, sehr früh in diese Thema angewandt haben. Aber wir mussten vielmehr die Frage stellen, was kann man von einem Gebäude retten? Gibt es eine Chance mit dieses Gebäude? Und manchmal ist es nicht so einfach. Manchmal die Bauphysik oder die Brandschutz ist wahnsinnig schwierig, das in die Zukunft eine neue Lebenschance zu geben. Aber ich würde sagen, wir mussten diesen Dialog ernsthafter führen als in der Vergangenheit. Erste Teil der Antwort. Zweite Teil der Antwort ist nicht so gerade weit weg von hier, ist die alte Neue Burg. Und da hatte ich...
Das abgerissene Gebäude, muss man genau erklären, hinter der...
So, was Sie vielleicht nicht wissen, ist, ich bin teilschuldig für diese Themen. Und ich werde die Frage eigentlich viel mehr umdrehen. Was altes Gebäude hätte ich nicht abreißen dürfen? Und das ist die Antwort. Das ist die Allianzturm und die evangelische Kirchenzentrum auch da hinten mit dem Hochhaus. Jürgen Walter, unser Baudirektor AD, hatte dann unsere Büro gefragt und mir persönlich eine städtebauliche Entwicklung, was jetzt steht, das ist Grundlage zum B-Plan, was wir da geplant haben. Und wir haben versucht, mit verschiedenen Konzepten die Allianzgebäude zu integrieren, so wie die Kirchenturm auch zu integrieren. Es war wahnsinnig schwierig. Ich darf auch sagen, wir haben 3-4 Developer durch die Entwicklung dieses Programmes mitgearbeitet. Und damit am Ende war die letzte 2, die hatten überhaupt keine Lust auf das Bestandsgebäude. Also nachhinein, ich schäme mich davor. Also wir sind auch lernfähig, Architekten. Und ich glaube, der hätte eine ernsthafte Chance, das zu integrieren. Also mit ein oder die andere Schnitt in das Gebäude, wo Licht in die Tiefe, das war eine riesige Flunder von IG und Staffelage, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Aber war das nicht einfach viel, viel zu groß für diesen Standort?
Wissen Sie, das hat, wenn man auf die andere Seite der Straße guckt, Willy-Brandt-Straße, man sieht schon der Hamburger Sud-Gebäude. Ne? Und das hat schon mit diesen Kirchentürmen von der evangelischen Kirche, so wie aber auch die Allianz, das hat schon eine starke Zusammenhang. Also im Prinzip städtebaulich, wir denken alles jetzt komplett anderes heutzutage, aber Wir waren so schnell mit solchen Entscheidungen zu der Zeit. Jetzt, glaube ich, haben wir gelernt und auch Bauherren haben auch gelernt, diese Unterhaltung ernsthafter mit uns auch zu führen. Und ich glaube, da ist ein bisschen mehr Vernunft in die Diskussion. Aber das hatte ich nicht abreißen sollen.
Ja, das ist eine ehrliche Antwort. Ich finde ganz spannend, wir haben jetzt schon über viele Dinge so geplaudert. Sie haben ja wahrscheinlich einfach durch Ihre Herkunft, durch Ihr Studium auch in Madrid eine internationale Sicht auf die Stadt. Ist Hamburg kleiner, als es manchmal denkt, oder vielleicht doch größer, als es sich zutraut auf der internationalen Weltkarte?
Das ist interessant, die Frage. Ich hatte da am Anfang, für sag mal so knapp über 30 Jahre bin ich hier in Hamburg, das vielleicht anderes beantwortet. Ich hatte das schon vom Anfang, würde ich sagen, wir trauen uns nicht genug zu. Und jetzt habe ich die Hamburger mehr kennengelernt, habe das Kultur mehr verstanden, habe ich mittlerweile die Sprache halbwegs irgendwie gelernt. Und ich glaube, manchmal geben wir uns tatsächlich für mehr aus, als wir tatsächlich sind. Bescheidenheit finde ich in jedem Aspekt des Berufslebens sehr, sehr wichtig. Und die Fähigkeit, ich denke, man lernt das auch mit zunehmenden Jahren, zuzuhören. Und ich bin wahnsinnig stolz, wirklich in dieser Stadt zu leben. Und ich habe diese Unterschiede, die Zeiten auch irgendwie gesehen, betrachtet, beobachtet. Und es ist etwas, wo ich sage, manchmal können sich noch mehr zutrauen. Können Sie sich noch mehr nach vorne kommen. Fairerweise, das Titel, glaube ich, da ist Was wird aus Hamburg? Ne?
Ja.
Also ich fand, auch wenn ich ein positiver Mensch bin, ich fand zuerst das ziemlich negativ, weil ich würde sagen, mein Gott, was ist aus Hamburg geworden? Es ist enorm.
Also das ist eigentlich gar nicht gemeint, aber es ist interessant, dass Sie das so verstehen. Ja,
aber vielleicht durch meine Brille. Und auch wenn ich dann hier so eingedeutscht bin.
Sehr, wollte ich gerade sagen, sehr deutsche Sichtweise.
Ja, aber ich finde, da teilweise wir geben uns selber, und das ist von Städtebau zum, also wie das ganze wirtschaftliche Politik in Hamburg auch unterwegs ist, so wie aber auch unsere Hafencity. Ne? Also da können wir ruhig stolz sein, was da draußen so passiert hat. Seit 92, 93, Foscherau und das war Egbert Kossack, der davor walte, Oberwaldirektor. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender Geburt. Und was jetzt geworden ist, können wir als Hamburger wahnsinnig stolz sein.
Es ist belebt. Also viel mehr kann man eigentlich nicht verlangen von einer neuen Stadt, oder?
So ist es. Und ich habe dir gerade vorher Kopenhagen oder Delft oder Amsterdam, die haben alle deren neue Gebiete. Bordeaux hat zum Beispiel, für viele irgendwie nicht bekannt, eine riesige Hafenstadt da unten. Also ich finde manchmal, wir können noch ein bisschen lauter sein in was wir hier geschafft haben.
Sie haben ja auch in der Hafencity, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Gebäude geschaffen. Das ist jetzt fast fertig. Im August wird es eröffnet. Das ist das Roots, ursprünglich Wildspitze genannt, was ich fast noch besser fand, weil das ja auch auf so einer Spitze quasi da am Hafenbecken steht. Da hat man aber auch ein paar graue Haare gekriegt, oder? So ein Holzhochhaus, das höchste seiner Art in Europa oder in Deutschland zumindest, baut man nicht mal eben so nebenher.
Nee, das stimmt. Und nicht nur ich oder meine Partners hatte graue Haare. Da muss ich an dieser Stelle meinen lieber Altpartner Jan Stürmer hier mit benennen, weil der hat die meisten graue Haare. Aber im Endeffekt es ist ein tolles Projekt geworden. Also nur zur Richtigkeit, das ist eine Gebäude, das hat die Rekord als die höchste Holzbau in Wohnbereich.
Ah, okay.
Es gibt ein oder die andere, das genauso oder nicht ein bisschen höher in Gewerbe. Aber trotzdem, Gewerbe im Vergleich so Wohnen zu planen, ist also viel einfacher. Wohnen hat viel mehr Regularien, das sind wahnsinnig komplex. Und dann hatten wir dann das ideale Standort in einem Industriehafen. Das muss man sagen, gegenüber, nicht so gerade weit weg, ist der Industriehafen, 64 dB. Wir haben auch Lichtemissionen, wir haben Geruchsthemen, also das war eine kleine Herausforderung. Zum Vergleich, ein Projekt, diese große, ich glaube, es ist um und bei 35.000 BGF, Eigentumswohnung, Sozialwohnungen auch dazu. Wir sind da von Anfang Konzipierung bis zum Ende die Phase Ausführung mit 2, 2,5 Jahre. Dieses Projekt hat uns 4 Jahre gebraucht. Also zu viel zu graue Haare. Also ich habe sowieso keine mehr.
Also was anstrengender als das Fontenay?
Anders. Also etwas Gutes darf anstrengend sein. Also da scheuen wir uns nicht von anstrengenden Problemen. Die Herausforderung, manchmal das bessere das Ergebnis. Und davor leben wir unseren Beruf aus. Fontenay war ein ganz anderer Bau. Also da war ein der Michael Kuhne, eine begeisterte Bauherr, und hatte da diese Grundstück da letztendlich, also einmalige Grundstück. Da gibt's solche Grundstücke an der Außenalster nicht mehr. Das ist fast undenkbar, so einen zu finden. Also deswegen, das war ein Wettbewerb, okay, aber gute Architektur trägt mit sich eine enorme Verantwortung. Also ich lebe für diese Verantwortung. Unser Team im Büro steht jeden Tag davor auf. Wir sind sozusagen der Garant der Qualität des Städtebau und Architektur in die Zukunft. So fast eine Art Wachdienst für Qualität. Und das, muss ich sagen, habe ich von junger Mann irgendwie es in meiner Architekturlehre schon von die Leute, dass ich kennengelernt haben auf dem Weg, und ich bin glücklich, wirklich tolle Menschen auf dem Weg kennenzulernen, das mir sehr viel auch beigebracht hat. Manche war gute Erfahrung, manche war schlechte Erfahrung, aber wissen Sie, schlechte Erfahrung kann man umwandeln zu was Positives. Und eine besondere, muss ich sagen, im beruflichen Leben, mein Altpartner Jan Stürmer, das war also ein wunderschöner, sag mal, gut 25 Jahre, was wir gemeinsam verbracht haben.
Der Bauherr ist ja wahrscheinlich ziemlich wichtig für das Gelingen eines Projektes. Wie oft muss man denn dann wirklich, also auch gerade so mit Finanzfragen oder auch mit Geschmackfragen, dann wirklich in die Bütt und diskutieren und den Bauherrn überzeugen, macht es doch so, wie wir uns das ausgedacht haben, nicht wie du es gerne hättest?
Also, ich finde, das sind unterschiedliche Herangehensweisen von unterschiedlichen Kollegen. Und das ist, hat alle deren Richtigkeit, wie man da so rangeht. Ich bin ein großer Fan davon, ein starkes Dialog mit dem Bauherr aufzumachen. Ich finde, diese diverse Art von Architekten ist nicht meins. Das
gibt's ja auch.
Gibt's auch. Wie gesagt, kann man machen, mache ich nicht. Nur weil man ein paar tolle Gebäude gebaut hat, muss man schon, wie gesagt, vorher Bescheidenheit auch beherrschen. Ich glaube, das wird honoriert. Ich mache gern eigentlich mit Bauherren, wenn die auch keine Ahnung von Architektur haben, wirklich zuhören, was sie denn mindestens denken, dass die glauben, dass sie haben wollen. Und dann mit dieser Dialog sehen, wo die Reise denn hingeht. Natürlich sind wir verantwortlich am Ende, viele Konzepten, viele Ideen, viele Varianten auf den Tisch zu bringen. Aber dieser Dialog ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir zu Ende eines Projekts mit dem Bauherr vor das Projekt so stehen und sagen, wissen Sie was, das haben wir gemacht. Ich finde, das ist wichtig. Und das ist, wenn ich von wir spreche, das ist natürlich nicht nur Bauherr und Architekt, das ist eine riesige Latte von einer Mannschaft, ne? Von Landschaftsplaner, Bauphysiker, Brandschützer, TGA, Statiker, also Interior Designer. Das macht das interessant. Wir sind, wenn man so will, immer so als Dirigenten irgendwie so genannt. Generalisten ist auch kein Begriff. Aber das ist ein Beruf, das bedarf eine enorme menschliche Kommunikation. Und da finde ich, irgendwie sich irgendwie ganz oben zu stellen und so erzählen, wie das ist, bin ich kein Fan davon.
Gibt es irgendwie so ein Beispiel, wo es richtig gut geklappt hat, wo Sie sagen, eigentlich so sollte es sein? Vielleicht ein Projekt hier?
Ja, in Hamburg kann ich eine auf jeden Fall nennen. Leider der Bauherr ist nicht mehr mit uns. Das ist der liebe Dieter Schnabel.
Helmer G.
Ja, genau. Toller Typ. Das ist ein richtiger von der alten Garde. hatte schon seinen Planungsstab auf seiner Seite des Tisches und wir saßen immer so konservativ direkt gegenüber dieser lange Tisch.
Wir müssen mal erklären, das ist Spaldingstraße oder?
Nordkanalstraße.
Nordkanalstraße, sorry. Die beiden verwechsel ich immer, genau. Muss man ja den Leuten nochmal erklären, da fährt man häufig lang, aber fährt meist zu schnell dran vorbei, oder?
Ja, genau. Also man weiß, dass das Gebäude, wo man geht, eigentlich unter eine seltene Brücke in Hamburg und das ist die Fußgängerbrücke, das in die vierte Geschosshöhe ist, ne? Also na, auf jeden Fall, das ist eine Bauherr, das also Inhaber geführtes Unternehmen. Und das weiß man, da ist ein Unterschied zwischen für eine Developer zu arbeiten und eine, das will mein Haus. Ich behalte das, meine Mitarbeiter sind hier drin. Und da ist ein anderer Dialog. Ich will nicht sagen, eine ist besser oder schlechter, es ist einfach anders. Auf jeden Fall war er mit Herz und Seele dabei. Der hatte wenige Bauerfahrung, war im Prinzip die also Vergleich vorher mit Kuhne und Fontenay. Aber er hat sich in das ganze Thema Zeit geschafft. Jede zwei Wochen war er schon 2-3 Stunden für diesen Termin dabei. Das ist ein Weltunternehmen. Viele wissen das nicht. Zum Thema Bescheidenheit, der liebe Herr Schnabel, das ist der große Chemiehandel der Welt. Mhm. Und jeder denkt Helm, denkt um Reifen. So, auch toll, ne? Aber nein, es ist was anderes. Also auf jeden Fall haben die uns gefragt bei einem 1:1-Termin mir gefragt, ein paar Varianten für das Gebäude zu machen. Und dann haben wir so, okay, das zu der Zeit war so Abriss, ne? 2009 war das, war das Gebäude.
Das war ja auch ein Altbau, glaube ich, wenn ich es recht erinnere. 60er Jahre?
72.
Sah so 60er aus.
Genau.
72. Also nichts, was man irgendwie jetzt mit dem normalen Geschmack eines Hamburgers bewundern würde.
Nein, absolut. Aber da drin ist Ressourcen, ne? Und da muss man das schon auch verstehen. Das hat seine Schwestergebäude so gestaffelt nebenan. Das nennt sich Australierhaus. Und wir hatten die Aufgabe, im Endeffekt neue Konzepten zu machen auf dem Grundstück von Helm. So, neue Konzepten gemacht. Dann kommt die Krise 2009 und dann dürfte gar nichts mehr stattfinden. Nicht, weil die da nichts in die Kriegskasse gehabt haben, aber das wäre die politische falsche Entscheidung, Neubau damit zu starten. 2 Jahre später rief er mir an und dann habe ich gedacht, super, da können wir jetzt was machen. Und das war letztendlich eine Frage, wie die leckende Fenster irgendwie reparieren können. Naja, und dann am Ende hat er gesagt, was würden Sie machen? Das Fassade auf jeden Fall muss gewechselt. Und dann von ja zur Fassade, zum komplette neue energetische Sanierung. Im Endeffekt war das dann zurückgestrippt zum Beton. Und die einzige Thema, was dann übrig war, die Aufzugschächte. Und da mussten wir in laufender Betrieb das dann machen. Also das bleibt mir im Herzen, wenn jemand da vorbeifährt, dass ich da kenne. Die denken, das ist eigentlich ein Neubau. Das sieht immer noch so aus. Das ist ein tippitoppi-Zustand. Aber die Erfahrung mit diesem Bauherr und sein Team und wie mein Team da mit dem zusammengearbeitet, das bleibt ja dauerhaft in Erinnerung.
Aber das war ja dann ein bisschen seiner Zeit voraus. Ne? So 2008, 2010 schon so mit dem CO2-Fußabdruck zu rechnen, war ja eher unüblich, dass man also da die alte Bausubstanz versucht hat zu erhalten.
Ja, wobei, da muss man schon noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. 2007 war die DGMB gegründet. Ne? Und die DGMB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltige Bauen. Und da war natürlich die ganze Zertifizierung. Bis heute ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, eine Gebäude zu klassifizieren, Bronze, Silver, Gold. Und damit hatten wir immer mit unserer Herangehensweise in Architektur doch diese Diskussion auch gesucht mit dem Bauherr. Ich habe vorher gesagt, heute ist es Standard. Da gebe ich Ihnen recht, war das nicht Standard. Aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also ein bisschen Geld haben wir gespart, in das wir die graue Energie gehalten haben, ja. Aber eine Umbau in laufender Betrieb, das ist Königsdisziplin. Da braucht man wirklich ein gutes Planungsteam und vor allem ein toller Bauleiter. Das ist mehr Sozialfähigkeiten als Kofi Annan. Also das ist komplex.
Wie ist das eigentlich, wenn man als Architekt, der jetzt auch seit über 30 Jahren, wie Sie vorhin gesagt hat, in Hamburg lebt, durch die Stadt läuft? Gibt es da so Projekte, Grundstücke, wo Sie sagen, da würde ich gerne mal was bauen?
Oh, das ist eine interessante Frage.
Also die Oper am Hafen ist es ja nicht, habe ich rausgehört.
das sieht so aus. ja, also eine bestimmte Ort kann ich spontan, ehrlich gesagt, ihn nicht beantworten. Aber ich werde schon sagen, ich finde, da ist eine große Herausforderung wieder mit Altbau, sagen wir mal ganz ehrlich. Und wir sind vielleicht nicht im Büro sehr bekannt für denkmalgeschützte Gebäude, aber wir haben schon ordentlich Denkmal gemacht. Und ich bin ein großer Fan davon, ein altes Gebäude möglicherweise ein neues Kleid zu geben oder einfach eine neue Chance in die nächste Epoche zu schicken. Also ich finde, unser Altbaubestand hat verdient, dass wir da mit frischen Augen angucken. Ein bestimmtes Beispiel kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Ah ja, doch. Kann ja eine. Gokfokwa. Ich glaube, da ist die Finanzbehörde da drin.
Jetzt muss ich mal Gokfokwa.
Das ist ein wunderschöner, also klassischer, neoklassisches Gebäude. Direkt gegenüber Planten und Blumen. Ein Stück weiter ist der Leitzahn.
Ach so, da, ja, jetzt weiß ich. Die ehemalige ist das nicht Finanzdirektion, aber es war auf jeden Fall ein Gebäude, was aber jetzt in den letzten Jahren ja auch saniert wurde, ne? Und neu instand
gesetzt.
Ja,
zum Teil.
Genau.
Wir hatten da auch irgendwie 2008 oder 2009 eine Anfrage von einem Bauherr. Er wollte das dann internationaler kaufen und wollte das dann so ein Luxushotel umbauen. Super Aufgabe. Haben wir ein paar tolle Konzepte gemacht. Aber dann am Ende hatte der Finanzbehörde zu der Zeit deren Mietvertrag verlängert und dann war das wie für viele Themen, ähnlich wie zweiter Platz in einem Wettbewerb, viele tolle Entwürfe landen in die Schublade. Das ist so.
Viele tolle Entwürfe. Eine Frage zum Elbtower. Ich muss den derzeit immer abfragen. Wird er gebaut und hoffen Sie, dass er so fertig gebaut wird, wie er geplant wurde?
Erstens, ich fand, wenn ich zuerst mal das gesehen habe, der Maßstab kurios ist. Jeder sagt, das ist richtig für Hamburg etc. und so. Ich fand es schon, also ein Maßstab, das eigentlich nicht Hamburg passt. Ne? In der Standort und nachhinein in Modelle so gesehen zu haben, so wie aber auch verschiedene 3D-Bilder, ich finde, das wäre super, wenn das zu Ende gebaut wäre. Wenn ich höre, das soll irgendwie abgerissen, also da können Sie mir vorstellen von unserem Gespräch heute, das geht gar nicht. Das kann man so frisches Beton, neue Fassaden nicht abreißen. Also da muss was gemacht worden. Am liebsten würde ich das gern, dass Kollege Chipperfield das dann zu Ende plant und baut. Und für Hamburg wäre das schon eine Gewinn.
Letzte Frage, gibt es gerade so ein Projekt, was Sie besonders fasziniert, was gerade bei Ihnen irgendwie auf dem Schreibtisch liegt?
Ja, ziemlich frisch sogar. Das darf ich Ihnen tatsächlich da was erzählen.
Ja, das ist gut, dann.
wir sind angefragt. Es ist ein Bauherr, wo ich glaube, Sie haben aber auch ein Interview nicht so lange her an die Abendblatt auch gemacht. Der Max Schlerit. Das ist der Derag GmbH aus München. Und die haben gerade im Januar die amerikanische Konsulat.
Ah, okay, ich dachte gerade schon Gänsemarkt. Also das US-Konsulat an der Außenalster, also genau. Quasi beim Fontenay um die Ecke.
Kann man sagen, zwischen Fontenay und Jahrzeiten. Und ja, da ist die Anspruch, eine Hotel, Luxusboutique an diesem Ort zu entwickeln. Da kommen wir zurück zum Denkmal. Wir haben einen kleineren Teil in einem Innenhof, das ist ein Neubau. Ja, da kann ich Ihnen schon sagen, da sind wir in die glückliche Position, als Architekt uns zu nennen. Das freut uns sehr.
Wie groß wird das ungefähr? Also wie viele Zimmer und Suiten, damit man da so eine Hausnummer... Boah,
wir sind so zwischen 80 und 85, 90 vielleicht. Wir sind gerade am Anfang. Hm. Aber ja, das ist ziemlich frisch.
Ja, spannend. Ich kenne das Gebäude noch von dem Tannenbaum schmücken. Da gab es immer einmal im Jahr, ja. Wurde man geladen in dieses doch relativ große Foyer, wenn man da reinkommt.
Genau.
Also das ist ein spannendes Gebäude.
Aber was ist interessant ist, jeder kennt das als amerikanische Konsulat. Davor ist es eigentlich zwei Villas.
Ist ein Hallerbau, glaube ich.
Ja, Martin Haller, richtig. Zweimal. Also links und rechts. Also irgendwann zeige ich Ihnen die Pläne und das sieht wunderschön. Wir sind in der Staatsarchiv, haben wir diese Pläne gesehen, also wunderschön gezeichnet, also herrlich. Neoklassizistisch auch. Und das ist zwei Häuser. Das war leider auch ein Teil der Geschichte, das darf man und soll man darüber offen sprechen. Das war Gauleitung in den 40ern. Und dann hatte das die amerikanische Konsulat dann übernommen und hat versucht, eine Fassade über die gesamte. Es ist eigentlich zwei Gebäude. Und das müssen wir auch mit dem Denkmal jetzt aufarbeiten, die unterschiedlichen Epochen, von die Martin-Helle-Villas bis zu die verbindende Lobby in die Mitte von dem amerikanischen Konsulat, bis jetzt zu einem Boutique-Hotel, was es nie war. Insofern immer wieder große Herausforderung und ja, wir freuen uns riesig. Toller Bauherr, da habe ich auch ein gutes Gefühl.
Okay, dann wünschen wir gutes Gelingen. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, nicht am Ende unserer Tage, aber am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen. Ja, Herr Murphy, vielen Dank für Ihre Zeit und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.